Lasst uns noch kurz beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns das Verständnis für dein Wort jetzt aufschließt. Hab bitte ein Wort für jeden von uns bereit, dass wir als veränderte Menschen aus diesem Gottesdienst hinausgehen. Amen. Ja, letzten Sonntag am Ende seiner Predigt hat Uwe noch etwas gesagt, was er eigentlich nicht sagen wollte, so sagte er. Und darüber habe ich mich aber gefreut, dass er es doch noch gesagt hat. Er kam nämlich auf das Hochzeitskleid zu sprechen. Es ging ja um das Hochzeitsmahl letztes Mal. Frauke hatte das noch erwähnt eben. Und wir hatten das nicht miteinander abgesprochen. Es passt einfach so, dass der Text, den ich heute auch habe, obwohl das Wort Hochzeitskleid nicht vorkommt, so geht es aber doch eigentlich genau darum. Was ist das Hochzeitskleid? Als Predigttext lese ich dazu zunächst aus Epheser 4 ab Vers 17 bis Epheser 5 Vers 21. Das ist eine ganze Menge. Als ich das so überlegt habe, dass es Sinn macht, das doch alles zu lesen, habe ich so gedacht, wie war das wohl in den ersten Gemeinden, an die Paulus damals tatsächlich die Briefe geschrieben hat? Sind die in einem Stück jeweils vorgelesen worden in den Zusammenkünften? Da wäre ich gerne Mäuschen gewesen, denn das ist ja teilweise doch heftige Kost auch, das dann überhaupt alles zu kapieren, wenn da so ein ganzer Brief am Stück vorgelesen wird. Oder ist das wie heute in den lutherischen Kirchen die Epistel immer nur häppchenweise, dass das auch verdaubar bleibt, immer nur kurze Abschnitte? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Ich mute euch heute mal einen etwas längeren Text vor. Ich habe dafür aber auch eine Übersetzung rausgesucht, eine moderne Übersetzung, die dennoch bibeltreu ist, von Karl-Heinz van Heiden. Der ist Schriftführer vom Bibelbund und der hat eine Übersetzung gemacht, ich glaube jetzt schon über 10 Jahre dabei, Neue Evangelistische Übersetzung, NEÜ heißt die. Und ich habe verschiedene jetzt angeguckt und ich glaube, das ist ganz gut zu hören. Also hört euch das mal an. Epheser 4 ab Vers 17. Wer eine eigene Bibel hat, möchte ich fast darum bitten, die doch zuzuschlagen, weil beides gleichzeitig einen fremden Text sozusagen dann zu lesen und dann noch was anderes zu hören, das ist Überforderung. Also zumindest für uns Männer. Frauen sollen ja so multitaskingfähig sein, aber hört zu. Epheser 4, Vers 17. Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn, schreibt Paulus. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind, und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind. Habgier ist nämlich eine Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich des Messias und Gottes haben wird. Lasst euch von niemand einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Habt also nichts mit ihnen zu tun. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Soweit der Predigttext. Wie wichtig diese Botschaft dem Apostel Paulus ist, sieht man daran, dass er sie nicht nur hier, wie eben gelesen, an die Gemeinde, an die Christen in Ephesus geschrieben hat, sondern nicht genauso, aber sehr, sehr ähnlich auch an die Gemeinde in Kolossäe. Die Kolossäer, die lebten etwa 200 Kilometer landeinwärts, während Ephesus am Meer liegt. Und die haben in Kolosser 3 ab Vers 5 fast die gleiche Botschaft von Paulus auch zu hören bekommen. Also das ist jetzt nicht nur ein Text, der hier mal an einer Stelle in der Bibel steht, sondern es ist wichtig. Es ist Paulus wichtig, es ist für die Gemeinden wichtig und deswegen predige ich heute auch darüber. Weil es aber viele Überschneidungen gibt, werde ich mich auf den Text hier aus dem Epheserbrief konzentrieren. Ich glaube, damit haben wir schon genug zu tun. Einschalten. Lothar grinst, wir haben noch vorher drüber gesprochen. Mach du mal an. Ich lese nochmal Verse 17 und 18. Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn, Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind, und von ihrem verstockten Herzen. Also wir gehen den Bibeltext jetzt auch mal so häppchenweise durch, damit das gut verdaubar ist. Georg Christoph Lichtenberg, der hat mal einen schönen Aphorismus gebracht, ganz knapp, aber prägnant. Er sagte: Wie geht es? Fragte ein Blinder einen Lahmen. Wie Sie sehen, war die Antwort. Das bringt die Situation der Leute, die Gott noch nicht kennen, gut zum Ausdruck. Unwissenheit, in der sie befangen sind, und ein verstocktes Herz. Georg Christoph Lichtenberg, die Bemerkung muss ich bringen, weil ich selbst Physiker bin, lebte vor 250 Jahren und war der erste Physikprofessor in Deutschland. Ursprünglich von der Ausbildung her erstmal Mathematiker, und dann kam man auf die Idee, auch in Deutschland die Physik an der Universität einzuführen. Newton in England war so erfolgreich gewesen, jetzt kam dann auch die Physik nach Deutschland. In Göttingen wurde er Physikprofessor, der erste deutsche Physikprofessor. Und in Stade steht ein Denkmal, eine Statue von ihm. Warum gerade in Stade? Nun, er hatte von der hannoverschen Regierung den Auftrag gekriegt, mehrere Städte zu vermessen. Und Stade war da auch bei. Das dankten ihm die Stader Bürger durch ein Denkmal. Georg Christoph Lichtenberg. Physiker sind oft sehr trocken in ihrem Humor, aber sehr prägnant. Mal sehen, ob ich jetzt weiterkomme. Vielleicht klappt das mit PDF-Dateien nicht. Ich glaube, ich gebe dir immer Handzeichen und du drückst weiter, Lothar, ne? Vers 19. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Ungezügelt seine Triebe auszuleben, führt zu einer Abstumpfung des Gewissens. Da wird der Mensch zum Tier, von dem er sich eigentlich unterscheiden sollte. Seine Berufung ist doch, Mensch zu sein. Aber wie schon im Paradies, erkennt Gott den Menschen nicht mehr, wenn der sich seinen Lüsten hingibt, und muss rufen: Adam, wo bist du? In der praktischen Lebensführung, denke ich, ist wichtig, den Grundsatz "Wehret den Anfängen" immer wieder zu beherzigen. Wehret den Anfängen. Jeder Mensch ist potenziell suchtgefährdet. Der eine vielleicht, so wie Paulus hier das hervorhebt, bezüglich sexueller Unmoral. Bei anderen ist es vielleicht das Essen, Trinken, Sammeln, Spielen, Fernsehen, Facebook oder was auch immer. Wir sind alle potenziell suchtgefährdet. Insbesondere die sexuelle Unmoral erlebt heute durch das Internet eine enorme Renaissance. Sie war damals schon ein Problem, sonst hätte Paulus sie nicht so besonders hervorgehoben. Aber heute ist Pornografie für jeden frei und kostenlos im Internet zugänglich, und das Problem wird größer, auch wenn es vielleicht versteckter ist. Vers 20. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Die Natur eines Schweines ist, dass es sich im Dreck wohlfühlt. So geht es auch dem alten Menschen, der aber nichts mit Christus zu tun hat und den wir, so schreibt Paulus, abgelegt haben, Vergangenheit. Abgelegt haben. Der alte Mensch richtet sich in seinen Begierden zugrunde und kommt von dem Dreck nicht los. Vers 23, ihr dagegen werdet in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Die alte Natur des Menschen ist durch die Geburt von oben, von der Jesus in Johannes 3 geredet hat, grundsätzlich bereits abgelegt. Wir haben das vorhin gesungen und wir haben das auch in dem Bibeltext, den Frauke vorgelesen hat, gehört. Wie bekommt man aber nun diese Wiedergeburt? Vereinfacht gesagt, ich kann das nicht zu lang machen, das wäre vielleicht eine eigene Predigt, Uwe. Dadurch, dass man an Jesus glaubt, ihm nachfolgt und als Geschenk von oben dafür eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist erhält. Während diese Taufe mit dem Heiligen Geist innerlich geschieht, wird das Geschehen symbolisch schön ausgedrückt durch die Wassertaufe. Während ein Schwein es nach dem Waschen nicht wieder erwarten kann, sich im Dreck zu suhlen, so hasst ein Lamm den Dreck und ekelt sich geradezu davor. Durch die Neugeburt haben wir nun quasi die Lammesnatur erhalten. Wir steigen sauber aus dem Wasser der Wiedergeburt, der Neugeburt, aus der Taufe und wir möchten bloß nicht wieder in den Dreck fallen. Vers 25. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Weiß noch jemand die Jahreslosung 2011, diesen Jahres? Ja, so ähnlich. Also in der Übersetzung, die ich gelesen habe, heißt es, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Also, wir müssen uns gezielt Alternativen zu unseren alten, bösen Gewohnheiten suchen. Wenn wir nur als neue Menschen aus der Taufe heraustreten, gereinigt und gewaschen, und nicht neue, gute Gewohnheiten an die alten, an die Stelle sozusagen der alten Gewohnheiten setzen, dann kann uns das so gehen, wie dem, von dem Jesus spricht in Matthäus 12, Vers 43. Dort sagt Jesus, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da drin. Und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. Also das neue, gekehrte Haus, ein neugeborener Mensch, ein Mensch, der jung in der Nachfolge Jesu ist, sich bekehrt hat, der muss unbedingt das füllen, neu füllen. Und von den guten Dingen, die wir anstelle der alten bösen Dinge tun sollen, spricht Paulus hier und auch in den nächsten Versen. Und das ist, um das jetzt im übertragenen Bild zu sagen, das Hochzeitskleid. Das, was wir anziehen sollen. Unsere alte Kleidung ablegen, und das neue, saubere Hochzeitskleid anziehen. Als erstes nennt Paulus hier, untereinander die Wahrheit zu reden. Und das ist wichtiger, als einen frommen Schein aufrechtzuerhalten. Das lernt die Gemeinde schon recht früh in Apostelgeschichte 5, und das sollten auch wir immer wieder beherzigen. Apostelgeschichte 5, da geht es um Hananias und Sapphira. Die haben vorgegeben, ihr ganzes Vermögen für die Gemeinde gegeben zu haben, so wie es die anderen auch getan haben. Manche sprechen da auch von einem Urkommunismus. Ich glaube, das Wort ist da nicht angebracht. Aber die erste Gemeinde hat alles miteinander geteilt. Und so haben Hananias und Sapphira auch gedacht, wir müssen auch alles der Gemeinde geben. Aber ihr Herz war dazu eigentlich nicht bereit. Sie haben etwas für sich behalten. und haben dann also gelogen. Petrus sagt ihnen hinterher, dass es gar nicht schlimm gewesen wäre, wenn sie einfach klipp und klar gesagt hätten, dass sie Geld für sich selbst behalten wollten. Schlimm war, dass sie die Gemeinde und die Apostel belogen haben. Das passt eben nicht zur Lammesnatur und auch nicht zum Leib Christi, also der Gemeinde, an der wir alle Glieder sind. Es wäre doch auch für einen Menschen schlimm, wenn zum Beispiel ein Fuß, der verstaucht ist, dem Gehirn nicht die Wahrheit sagen will, das ignoriert, unterdrückt, nicht weiterleitet. Das Gehirn entscheidet nun, weil es von falschen Voraussetzungen ausgeht, wir machen mal eine schöne Wanderung. Und am Ende liegt der ganze Leib irgendwo unterwegs erschöpft da nieder. In einem Leib darf es nicht sein, dass ein Glied das andere Glied belügt. Das ist das Entscheidende. Lasst uns ehrlich miteinander und zueinander sein. Auch wenn wir vielleicht befürchten, dass die anderen dann enttäuscht sind von uns, weil die Ehrlichkeit vielleicht nicht zum frommen Schein passt, den wir gerne aufrechterhalten möchten. Aber Ehrlichkeit, das lernen wir von Hananias und Sapphira, das ist das Entscheidendste zunächst in der Gemeinde. Zweitens, was Paulus nennt, die Sonne soll über unserem Zorn nicht untergehen. Im Orient wird ja so gesprochen, dass ein Tag mit Sonnenuntergang endet und das heißt, der neue Tag auch mit Sonnenuntergang beginnt. Das heißt also mit Sonnenuntergang. Nö, dann wäre dazwischen ja nichts. Also ein Tag endet mit Sonnenuntergang und damit beginnt dann gleich der nächste. Und deswegen bedeutet dieser Vers auch, die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Wir sollen unseren Zorn einfach nicht mit in den nächsten Tag nehmen. Das ist mir auch in meiner Familie immer sehr wichtig, dass wir abends untereinander versöhnt ins Bett gehen. Es gehört sich einfach so und ich glaube, das ist auch für alle Beteiligten gesünder. Vers 27. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Das ist eine klare Aufforderung, nur noch gewissenhafte Berufe auszuüben. In einem Beruf wie Dieb, Beruf, kann nur der Teufel gerufen haben. Bestimmt nicht Gott. Interessant an dem, was Paulus hier schreibt, ist, dass man hart arbeiten soll, damit man Notleidenden etwas geben kann. Natürlich auch für den eigenen Lebensunterhalt zunächst, aber dann sagt er ja explizit, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Es gibt also immer auch Menschen, die können halt aus welchen Gründen auch immer nicht selbst hart arbeiten. Die dürfen dann mit Unterstützung von den anderen rechnen. Die Regeln, die Paulus hier also für die Christen, für die Gemeinde aufstellt, wurden von unserem Sozialstaat übernommen. Und ich denke, dafür können und dürfen wir auch dankbar sein. Lasst kein, so heißt es im Vers 29, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Jesus nennt den Heiligen Geist in Johannes 14 griechisch Parakletos. Und dieses griechische Wort hat gleich mehrere Bedeutungen. Es heißt Fürsprecher, Beistand, Ratgeber und auch Tröster. Das sind alles Eigenschaften vom Heiligen Geist und die sollen auch wir haben. Und in diesen Tätigkeiten sollen wir uns auch ausüben, betätigen und anderen Menschen Trost geben, Beistand sein, Rat geben. Weil der Heilige Geist diese Eigenschaften hat, würde das den Heiligen Geist sonst auch kränken, wenn wir das nicht weitergeben. Vers 31. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Da könnte man über jedes Einzelne jetzt lange reden, das mache ich nicht. Aber insgesamt ist das auch ein wunderbares Programm. Wenn alle Menschen so wären, dann gäbe es mit Sicherheit viel weniger Probleme in dieser Welt. Das kann und soll uns Ansporn sein. Und wie auch im Vaterunser-Gebet wird hier von Paulus die Vergebungsbereitschaft, die uns kennzeichnen soll, begründet damit, dass Gott auch uns vergeben hat. Jetzt sind wir schon im 5. Kapitel, Epheser 5, Vers 1. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Nachfolger Jesu zu sein heißt also in erster Linie mal, sein Verhalten von der Liebe bestimmen zu lassen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und Jesus sagte in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das muss für uns ja nicht gleich sterben heißen. Sein Leben einsetzen für seine Freunde kann man auch, indem man ihnen Zeit schenkt. Ein offenes Ohr. Das ist bei unseren vollgestopften Tagesabläufen dann öfter auch schon mal ein echtes Opfer. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Vers 3. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Nochmal kommt Paulus also auf die Dinge zu sprechen, die bei uns nicht vorkommen sollen. Für unsere neue Natur soll das überhaupt kein Thema mehr sein. Schafe unterhalten sich sicher nicht darüber, wie schlimm doch die Schweine sind. Stattdessen sollten wir dankbar sein. Zunächst im Herzen, wovon wir dann aber auch reden und singen. Wes des Herz voll ist, geht der Mund über, sagt Jesus in Matthäus 12, 34. Vers 5. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind, Habgier ist nämlich eine Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich des Messias und Gottes haben wird. Hier wird es jetzt für die Theologen unter uns interessant und schwierig. Kommt man nicht in den Himmel, wenn man nicht sündlos lebt? Ich mildere diese Verse nur ungern ab, denn ihre Schärfe soll ja gerade einen erzieherischen Effekt haben. Erinnern wir uns an die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde. Zu lesen in Johannes 8. Die Pharisäer wollten ein Urteil von Jesus. Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und am Ende, haben sie dich nicht verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber Jesus sagt ihr auch, gehe hin und sündige nicht mehr. Also Vergebung ja, aber auch der Auftrag, es jetzt besser zu machen. In der Praxis wird unser Leben wohl immer aus manchen Rückfällen und erneuter Buße und Umkehr bestehen. Aber solange wir ein bußfertiges Herz behalten, kommt unsere Lammesnatur immer wieder durch. Wenn ein Lamm in den Schmutz fällt, möchte es wieder sauber werden. Es suhlt sich nicht im Dreck wie das Schwein. Vers 6. Lasst euch von niemand einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Habt also nichts mit ihnen zu tun. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 20, hat Paulus es so formuliert. Und darüber hatten wir vor einigen Wochen oder Monaten auch eine Predigt gehört. Da sagt er, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und Botschafter sollen ihrem Dienstherrn und dem Land, das sie vertreten, Ehre machen. Und damit wiederum auch ein leuchtendes Vorbild für alle, in Anführungszeichen, Ausländer sein. Vers 9. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Ein Leben, das Frucht bringt, ist ein beglückendes Leben. Zunächst mal für andere. Man freut sich eben mehr über einen Apfelbaum, wenn er jedes Jahr Früchte bringt, als wenn er fruchtlos bleibt. Aber auch die eigene Zufriedenheit steigt, wenn man sieht, dass man selbst Frucht bringt. Man kommt sich dann nicht so nutzlos vor und sieht einen Sinn in seinem Dasein. Interessant ist, die Früchte, um die es Gott geht, sind hier nicht Karriere, Besitz, Reichtum. Gott möchte als Frucht aus unserem Leben Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Danach zu streben, zeichnet einen reifen Christen aus. Alles andere ist Haschen nach Wind. Vers 13. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod und der Messias wird dein Licht sein. Hier sind wir wieder beim Licht. Das ist ein großes Thema in der gesamten Bibel. Und das Zitat, das Paulus hier bringt, stammt auch schon aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 1. Und auch in unseren christlichen Liedern kommt das Thema Licht immer wieder vor. Die Alten kennen sicher noch gut das Lied Sonne der Gerechtigkeit. Da heißt es in Strophe 1 in diesem Lied, Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Und Strophe 2, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr. Vers 15. Also, achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Begreift, was der Herr von euch will. Da haben Sie sicher heute einige Impulse von Paulus mitbekommen. Hoffe ich zumindest. Lasst uns unser Leben bewusst führen, in Weisheit und Besonnenheit. Und lasst uns gute Gelegenheiten erkennen und dann auch ergreifen. Und nicht nur Böses tun ist Sünde. Jakobus, der älteste Halbbruder von Jesus, der hat ja auch einen Brief geschrieben, der im Neuen Testament überliefert ist. Der sagt in Jakobus 4, Vers 17, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also lasst uns Acht haben und an der Not der Welt nicht einfach vorbeigehen. Wir, jeder von uns, wir sollen alle auch bei entsprechender Gelegenheit zum barmherzigen Samariter werden. Vers 18. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Alkohol scheint auch damals in Ephesus schon ein Problem gewesen zu sein. In Maßen und zur rechten Verwendung hat Paulus nichts dagegen. So hat er zum Beispiel Timotheus in seinem ersten Brief, 1. Timotheus 5, Vers 23, geschrieben: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Aber Alkohol hat ein großes Suchtpotenzial. Und in Zeiten von Komasaufen und überfüllten Krankenhäusern mit unter 18-Jährigen am Wochenende nachts rate ich allen jungen Leuten unter uns, lasst es lieber ganz sein. Da bleibt euch einiges erspart. In doppeltem Sinne erspart. Geld natürlich auch. Also nicht voll Alkohol, sondern voll Heiligen Geistes sollen wir werden. Und Paulus nennt hier einige Möglichkeiten, was wir dazu tun können, um dem Heiligen Geist in uns eben mehr Raum zu geben. Zuerst nennt er das Singen und Musizieren. Und ich denke, das ist etwas, das können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich freue mich, das habe ich in den Abkündigungen der letzten Wochen mitgenommen, ich freue mich, dass es auch bei uns in der Gemeinde demnächst wieder einige zusätzliche Gelegenheiten und gemeinsame Gelegenheiten dazu geben wird. Wir kommen zu den letzten beiden Versen unseres Abschnitts. Vers 20. Indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Also noch zwei weitere Möglichkeiten, voll Heiligen Geistes zu werden. Die nächste ist, dankbar zu sein. Das knüpft an die letzte Predigt an, die ich gehalten hatte. Ich weiß nicht, wer das gehört hatte. Wir sollen uns nicht immer vergleichen. Nicht mit anderen Menschen. Auch nicht die heutige Zeit mit der guten alten Zeit oder mit dem, was wir von der Zukunft erwarten. Wir sollen auch nicht nach immer mehr Besitz streben. Noch das neueste iPhone und vielleicht noch ein iPad oder mal wieder ein neues Auto. Das bindet so viel Energien. Gedanklich, zeitlich und natürlich auch noch finanziell. Lasst uns einfach doch nur mal dankbar sein für das, was wir sind und was wir haben. Dankbar sein, das nennt Paulus als Möglichkeit, voll Heiligen Geistes zu werden. Das ist doch etwas, was jeder ausprobieren kann. Und eine dritte Möglichkeit, voll Geist zu werden, ist, uns einander unterzuordnen. Das klingt vielleicht zunächst seltsam. Was kann damit gemeint sein? Also zum einen ist damit gemeint, unsere Kräfte nicht auf eine gesellschaftliche Revolution zu richten, sondern uns in die Gegebenheiten unserer Zeit und Kultur zu fügen. Das engt den Heiligen Geist in uns nicht ein, sondern im Gegenteil gibt ihm den Freiraum, den er braucht, um die Früchte in uns hervorzubringen, die ihm so wichtig sind. Wir haben die eben gehört. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Wenn das in unseren Herzen anfängt, durch den Heiligen Geist, dann führt das zu einer Revolution in den Herzen, ohne nur die äußeren Ordnungen ins Wanken zu bringen. Und zum anderen ist damit sicher auch gemeint, was Paulus im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 3 schreibt. Da sagt er, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also wie Paulus hier in unserem Text geschrieben hat, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet, unser letzter Vers, heißt auch, einer achte den anderen höher als sich selbst. Dann wird aus Unterordnung auch keine Machtausübung und keine Unterdrückung. Und mit dieser Aufforderung, einer achte in Demut den anderen höher als sich selbst, bin ich jetzt auch am Ende der Predigt. Lasst uns dazu doch gemeinsam Amen sagen. Amen.